Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Om Sai Ram. In der Sendereihe Flammen der Liebe berichten wir heute über die heilige Elisabeth von Thüringen. Sie stellte ihr Leben in den Dienst der Kranken und Armen. Im Buch Der göttliche Weg sagt Bhagavan Sri Satya Sai Baba:
Ihr Menschen, heiligt euer Leben durch selbstlosen Dienst am Nächsten. Damit werdet ihr eure Herzen reinigen. Investiert jedes Fünkchen eurer Kraft, jede einzelne eurer Fähigkeiten und alles, was ihr in diesem Leben besitzt, zum Nutzen der anderen. Lebt euer Leben zum Wohl der anderen und tut selbst mit eurem letzten Atemzug noch Seva.
Mit diesen Worten offenbart uns Satya Sai Baba den selbstlosen Dienst am Nächsten als eine spirituelle Disziplin, mit der wir zu unserem wahren Selbst finden können. Diese Sendung legen wir Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen.
Thank you.
Im Sommer 2000 segnete Bhagavan Sri Satyasai Baba eine gesamtdeutsche Gruppe mit der Aufführung eines Theaterstücks in seiner göttlichen Präsenz, welches das Leben und Wirken der heiligen Elisabeth von Thüringen zum Thema hatte. Ruf der Liebe, das im Januar 2010 als Artikel von Christel Oertlin bei Heart to Heart Deutschland erschien. Heute wollen wir über das Leben und Wirken dieser Heiligen des Mittelalters berichten. Grundlage ist ein anderer Artikel von Christel Oertlin über Elisabeth von Thüringen. Sie hören Auszüge daraus. Christel Oertlin schreibt in der Einführung:
Viele Menschen bzw. Angehörige verschiedener Religionen sind in den vergangenen Zeitepochen aufgrund ihrer Sehnsucht nach Vereinigung mit Gott diesen Weg gegangen. Viele Seelen haben dadurch Großes bewirkt. Als ein Beispiel aus der heutigen Zeit ist Mutter Teresa zu nennen, die in den Slums von Kalkutta ihr Leben ganz in den Dienst der Ärmsten stellte, Waisenkindern eine Heimat gab, die Hungernden mit Nahrung versorgte, die Kranken pflegte und tröstete, die Sterbenden auf ihrem letzten Weg begleitete. In Elisabeth von Thüringen finden wir eine Vertreterin des Christentums aus der Epoche des Mittelalters. Auch sie hat ihr Leben, all ihre Kraft und ihren Besitz zum Wohle der Mitmenschen bis zum letzten Atemzug eingesetzt und dadurch ihr Leben geheiligt. Ihre Größe und ihre unglaubliche Entwicklung sind jedoch nur zu begreifen, wenn wir ihr Leben und Wirken in direktem Zusammenhang mit der damaligen Welten- und Kirchenordnung und dem Wertekontext des Mittelalters sehen. Zudem ist Elisabeths Bewusstsein und Handeln entscheidend geprägt worden durch die mittelalterliche Armutsbewegung, die viele ernsthafte Gottsuchende, wie zum Beispiel Franz von Assisi, Mechthild von Magdeburg und andere, erfasst hatte. Im Unterschied zu anderen Heiligen ihrer Zeit hat Elisabeth ihren weltlichen Status einer Königstochter bewusst abgelegt und damit aller weltlichen Macht entsagt. Die vollständige Entfaltung ihrer Liebe zu Gott im Nächsten wurde ihre wahrhaftige Krone und zeugte von ihrem spirituellen Zugang zur absoluten Wahrheit. Elisabeth wird auch die Volksheilige der Deutschen genannt. Mit ihr verbindet der heutige Mensch ihre aufopfernde Liebe für die Armen, insbesondere die Armenspeisungen und ihre Krankenpflege bei den Aussätzigen. Sie hat sich letztendlich nicht in der Welt des Adels und der Könige verwirklicht, ihr Herz gehörte dem einfachen Volk, dem Ärmsten der Armen. Die Überlieferung beschreibt Elisabeth als eine lebensfrohe, tiefgläubige, gottesfürchtige und charakterstarke Persönlichkeit. Ihr einziges Lebensziel bestand darin, ihr Leben ganz nach der Lehre Jesu Christi auszurichten und die Vereinigung mit ihm zu erlangen. Noch heute benennen unzählig viele Menschen in Deutschland in Gedenken an sie ihre Kinder nach ihr. Viele soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Heime, Kindergärten, aber auch Gotteshäuser tragen ihren Namen.
Die ersten Aufzeichnungen über das Leben und Wirken der heiligen Elisabeth von Thüringen wurden erst im Zuge der Bemühungen um ihre Heiligsprechung, kurz nach ihrem Tode, getätigt. Die Berichte stammen von Aussagen ihrer Gefährtinnen, Verwandten und Zeitgenossen und wurden in den Werken Summa Vitae und Libellus zusammengefasst. Bhagavan Sri Satyasai Baba sagt im Buch Der königliche Weg:
Wer seid ihr? Ihr selbst seid Ausdruck dieses göttlichen Willens, der euch Leben, Kraft, Willen und Weisheit gibt. Mit ihm zu verschmelzen, ihn zu verwirklichen, das ist das Ziel des Lebens.
Elisabeth wird im Jahre 1207 in Ungarn als Tochter des Königs Andreas II. Von Ungarn und seiner Frau Königin Gertrud, die dem Adelsgeschlecht derer von Meranien und Istrien entstammt, geboren. Als Elisabeth 4 Jahre alt ist, wird sie aus politischen Gründen mit dem ältesten Sohn des thüringischen Landgrafen Hermann I. verlobt. Die erst 4-jährige Prinzessin wird durch eine ritterliche Eskorte des Landgrafen vom ungarischen Königshof abgeholt, um, wie damals im Mittelalter üblich, am Hofe des künftigen Gatten erzogen zu werden. Zur damaligen Zeit war es nicht üblich, aus Liebe und Zuneigung zu heiraten. Hören wir einen weiteren Auszug aus dem Artikel von Christel Oertlin.
Die Eltern, insbesondere der Vater, stiftete die Ehe hauptsächlich aus Kalkül, zum Beispiel zur Erhaltung und Vergrößerung der Macht und des Reichtums der Familie und Sippe. Dazu gehörte auch Kinderreichtum, insbesondere das Gebären von Söhnen. König Andreas gibt seiner Tochter 2 Begleiterinnen aus der Heimat mit. Eine davon ist Guda, ihre damals 5-jährige adelige Spielgefährtin. Diese bleibt Elisabeth bis kurz vor deren Tod aufs Engste verbunden. Des Weiteren versorgt der König sie mit einem damals üblichen reichen Brautschatz, wie unzählige goldene und silberne Trinkgefäße, Kronen, Ringe, edle Spangen, golddurchwirkte Stoffe, ein Badekübel aus Silber und vieles mehr. Elisabeth wird in Eisenach am Hofe freundlich empfangen. Ihre zukünftige Schwiegermutter, Landgräfin Sophie von Bayern, ist eine sozial eingestellte Persönlichkeit, die sich fortan um die Erziehung von Elisabeth kümmert. Elisabeth scheint sich wohl zu fühlen. Es wird berichtet, dass sie ein fröhliches Kind sei, das viel tanzt und spielt und mit ihrer Lebensfreude ansteckend wirkt. Doch schon im kindlichen Spiel bricht Elisabeths Frömmigkeit durch. So bedeutet zum Beispiel die Burgkapelle für sie ein magischer Anziehungspunkt. Fühlt sie sich unbeobachtet, so springt sie schnell für ein kurzes Gebet hinein. Ist ihr dies nicht möglich, so drängt sie beim Hüpfspiel ihre Gefährtinnen zur Kapelle hin, um dann die Tür oder Kapellenwand kurz zu berühren oder zu küssen.
Schenk mir die Gnade, dich zu erschauen, wo immer dich auf mein Auge sucht, mein Ich zu geben, um dich zu sehen. O Herr, o gib mir den Mut. Schenk mir Schenk mir die Gnade, aus dir zu sprechen, was immer.
Als Elisabeth 6 Jahre alt ist, erfährt sie vom Tode ihrer Mutter in Ungarn, die auf tragische und gewaltsame Weise ums Leben gekommen war. Für ein Kind ihres Alters nimmt sie dieses Ereignis ungewöhnlich gefasst auf. Sie wendet sich nun immer mehr dem geistlichen Leben zu. Jesus Christus wird ihr über alles geliebtes Leitbild, und sie bemüht sich, ihm in allem nachzufolgen. Im Jahre 1216 wird der Landgrafenhof von einem unerwarteten Ereignis erschüttert. Der Erbprinz Hermann, Elisabeths Verlobter, stirbt. Und ein Jahr später auch der Landgraf Hermann I. Ludwig, der zweite Sohn, tritt nun als Ludwig IV. Die Erbfolge an. Einige Mächtige am Hofe, denen die Frömmigkeit von Elisabeth ein Dorn im Auge ist, wollen sie umgehend nach Ungarn zurückschicken. Doch Ludwig, der eine tiefe Zuneigung zu Elisabeth gefasst hat, verhindert dieses Ansinnen. 1218, im Alter von 18 Jahren, wird Ludwig IV. Zum Ritter geschlagen und damit zum alleinigen Herrscher des Landes. Umgehend verkündet er, sehr zum Missfallen der Hofgesellschaft, seine Verlobung mit der 11-jährigen Elisabeth. Im Jahre 1221 findet die Vermählung der beiden in der Georgenkirche in Eisenach statt. Es ist eine Liebesheirat, und beide bleiben sich treu und gegenseitig hingegeben. Das ist ungewöhnlich in der damaligen Zeit, in der man Liebe und Ehe für völlig unvereinbar hält. Und entsprechend sieht sich die nunmehr 14-jährige Elisabeth dem Spott ihrer thüringischen Hofdamen ausgesetzt. Und auch Ludwig muss sich den Verführungsversuchen seiner Freunde erwehren. Sowohl Ludwig als auch Elisabeth finden beide keinen Gefallen an den zu dieser Zeit üblichen rauschenden Hoffesten und anderer Vergnügungen. Regelmäßig begleitet Elisabeth ihn auf seinen Reisen. War das jedoch nicht möglich, war sie untröstlich und, gemäß Zeugnis ihrer Freundin Isentrud von Hörselgau, trug sie dann Trauerkleidung bis zur Rückkehr ihres geliebten Mannes. Ihre kindliche Liebe zu Gott wird tiefer und stärker und findet schließlich ihren Ausdruck in ihrer tätigen Hilfe für Bedürftige und Kranke. Ludwig unterstützt sie in ihren Bemühungen. Ihre Dienerinnen berichten, dass er sie sogar darin ermutigte. 1223 gründet das Herrscherpaar gemeinsam ein Hospital in Gotha. Aber das alles genügt Elisabeth nicht. Sie unterwirft sich freiwillig und freudig einer strengen Disziplin mit nächtlichen Gebeten und sogar Selbstgeißelungen. Von ihren Dienerinnen wird berichtet, dass Elisabeth in der Nacht oft zum Gebet aufstand und sich sogar von ihnen wecken ließ, um zu ihrem geliebten Christus zu beten. Ludwig weiß um alle Bußübungen Elisabeths, duldet sie. Ja, er unterstützt sie darin und schützt sie gegenüber der Hofgesellschaft, die ihr Verhalten für unsinnig und töricht halten. Er versucht lediglich, Elisabeths exzessive Selbstgeißelungen und nächtlichen Gebete einzuschränken. Die junge Landgräfin ist nicht gewillt, sich den Sitten und Gebräuchen der Verwandten und Höflinge auf der Wartburg anzupassen. Sie kümmert sich um das einfache Volk, geht sogar mit Körben voller Brot hinunter in die Elendsviertel der Stadt, um den Armen zu helfen. Aus dieser Zeit stammt auch die Legende des sogenannten Rosenwunder, das zu den bekanntesten Legenden, die sich um die große Heilige ranken, zählt. Eines Tages, als sie unterwegs zu den Elendsvierteln der Stadt war, kam ihr Ludwig entgegen, der auf dem Weg nach Hause war. Er fragte, was sie denn in dem Korb trage. als sie daraufhin das Tuch, das sie über den Korb gelegt hatte, vor seinen Augen anhob, sah er nur Rosen. Aus den Brotlaiben waren Rosen und Rosenblätter geworden. Aus ihrer Ehe gehen drei Kinder hervor, Erbprinz Hermann und die Töchter Sophie und Gertrud.
Zum Ende des 12. Jahrhunderts hatte sich eine religiöse Bewegung über ganz Europa ausgebreitet, die sogenannte Armutsbewegung. Aus dieser Bewegung ging auch eine Reihe neuer Orden hervor, darunter auch der der Dominikaner und der Franziskaner. Im Jahre 1223 lassen sich die ersten Franziskaner in Eisenach nieder, unter ihnen der Laienbruder Rodeger. Er wird der geistliche Berater von Elisabeth und macht sie mit den Idealen des Franz von Assisi bekannt, der ein Leben in Armut, Gehorsam und Keuschheit fordert. Das ist es, wonach sich Elisabeth so sehr sehnt. Und so fallen seine Lehren bei Elisabeth, die bereits als junges Mädchen dem höfischen Prunk am thüringischen Hof kritisch gegenüberstand, auf fruchtbaren Boden. Franz von Assisi wird fortan ihr großer spiritueller Lehrer, ihr geistliches Vorbild. Sie richtet ihr Tun und Handeln ganz nach seinen Lehren aus. Die Worte Christi an seine Jünger werden ihr Lebensinhalt.
Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach.
Von nun an genügt ihr das Geben von Almosen nicht mehr. Sie beginnt sich verstärkt um Kranke und Bedürftige zu kümmern und verrichtet Tätigkeiten, die von ihren Zeitgenossen als entwürdigend angesehen werden. So zum Beispiel spinnt sie Wolle und webt mit ihren Dienerinnen daraus Tücher, die sie unter den Armen verteilt. Sie wäscht und bekleidet Verstorbene und sorgt für ihre Beerdigung. Sie sorgt dafür, dass neugeborene armer Familien getauft werden können und näht mit ihren eigenen Händen das Taufkleid und übernimmt Patenschaften. Und sie beginnt, sich der Pflege der Kranken zu widmen. Unter Einsatz ihres eigenen Lebens kümmert sie sich liebevoll um die Erkrankten der damals grassierenden und gefürchteten Seuche der Lepra. Ihre Hilfsaktionen und Mildtätigkeiten für die Bedürftigen und Notleidenden ihres Landes nehmen zu. Neben Nahrung beginnt sie auch Kleidung an die leidenden Untertanen zu verteilen, Kranke zu behandeln und zu pflegen und den Traurigen und Verzweifelten Trost zu spenden. In der Überlieferung heißt es, dass Elisabeth auch ihre eigenen Gewänder, Schmuck und Hausrat verkaufte, um den Erlös den Armen und Notleidenden zukommen zu lassen. Sie selbst habe einfache, grobe, baumwollene Kleider getragen, was im Widerspruch stand zu ihrem Status als Landgräfin. In einer der vielen Legenden, die sich um Elisabeth ranken, wird berichtet, als sie wieder einmal alle ihre Kleidung verschenkt hatte, war sie deshalb nicht in der Lage, eine Gesandtschaft ihres Vaters, des ungarischen Königs Alexander, standesgemäß zu empfangen. Und so kleidete Gott sie in ein reich geschmücktes Gewand. Eine andere Legende berichtet über das sogenannte Mantelwunder. Elisabeth habe als eines ihrer letzten Kleidungsstücke ihren reich geschmückten Mantel an einen Bettler verschenkt. Als sie eine Gruppe von Edelleuten an der landgräflichen Festtafel begrüßen musste, gingen ihre Dienerinnen in die Kleiderkammer, um nach einem passenden Gewand zu suchen. Dort fanden sie dann jenen Mantel wieder. Als in den Jahren 1225-1226 eine schwere Hungersnot das Land heimsucht, lässt sie am Fuße der Wartburg ein Hospital errichten. Sie hilft persönlich bei der Pflege der Kranken und widmet sich gezielt denen, deren Krankheiten besonders entstellend waren. Sie schüttelt ihnen frische Streulager auf, pflegt und verbindet sie mit ihren eigenen Händen. Vor allem wendet sie sich liebevoll den aussätzigen, schmutzigen und verkrüppelten Kindern zu und verteilt kleine Geschenke an sie. Ludwig IV. Weilt während dieser Zeit am Hof des Kaisers in Cremona. Und Elisabeth obliegt die Pflicht als Landgräfin, sich in dieser schweren Zeit um die darbende Bevölkerung zu kümmern. So lässt sie die landgräflichen Kornkammern öffnen und übergibt denen, die noch arbeitsfähig sind, Arbeitsgeräte und feste Kleidung, damit sie für sich selber sorgen können. Dies ist Elisabeths erste, in sehr weitem Umkreis wahrgenommene Hilfsaktion. Doch der thüringische Hof kritisiert diese Maßnahmen auf das Schärfste. Ihr Verhalten überschreitet bei weitem die in der damaligen Adelswelt gültigen Verhaltensregeln. Als Ludwig wieder auf die Wartburg zurückkehrt, werden jedoch diese von Elisabeth durchgeführten Hilfsmaßnahmen von ihm ausdrücklich gut geheißen.
Bhagavan Sri Satyasai Baba sagt im Buch Der königliche Weg:
Das Ego sollte zum Verschwinden gebracht werden, was nur möglich ist, wenn man fühlt und glaubt, dass man Diener ist. Der Körper muss untergeordnet werden. Die Arbeit muss mit den eigenen Händen und dem Gefühl, dass man Diener ist, ausgeführt werden. Arbeit, die mit Selbstlosigkeit und Uneigennützigkeit getan wird, ist heilig.
Eine der schönsten Elisabeth-Legenden berichtet Folgendes. Eines Tages hatte Elisabeth in Ludwigs Abwesenheit einen Aussätzigen in Pflege genommen und ihn in ihr eigenes Ehebett gelegt. Als Ludwig heimkam, nahm ihn gleich seine Mutter beiseite. »Jetzt hat Elisabeth gar einen Aussätzigen in euer Bett gelegt.« Ludwig erschrak, eilte ins Schlafgemach und schlug die Bettdecke zurück. Da sah er den gekreuzigten Christus liegen. Er wandte sich seiner Frau zu. »Geliebte Schwester, solch einen Kranken darfst du immer ins Bett legen.«
Thank you.
Im Jahre 1226 wird Elisabeths Beichtvater Rodiger abberufen und Konrad von Marburg löst auf Wunsch des Landgrafen den Laienbruder als geistlicher Berater ab. Elisabeth stimmt dem Wunsch ihres Mannes zu, denn Konrad von Marburg war für seine strenge Askese bekannt und für sein Leben in äußerster Armut. Er war bereits 1216 von Papst Innozenz III. Zum Kreuzzugsprediger ernannt worden und er zog predigend durchs Land. Konrad von Marburg war es gelungen, im kreuzzugmüden Deutschland die Massen für den Kreuzzug Friedrich II. Erfolgreich zu mobilisieren. Dadurch gewann er großes Ansehen bei Kaiser und Papst. Er machte auf seinen Reisen auch die Bekanntschaft des Landgrafen Ludwig von Thüringen. Diesen kann er ebenfalls zur Teilnahme an Kaiser Friedrichs Kreuzzug überreden. Ludwig scheint von der Redegewalt des Ordensmannes sehr beeindruckt, was ihn wohl bewogen hat, ihn als Beichtvater und Berater für seine Frau Elisabeth zu bestellen. Am Tage der Ernennung Konrads als Elisabeths Beichtvater legt diese im Beisein ihres Mannes vor dem Altar der Katharinenkirche zu Eisenach ein zweifaches Gelübde ab. Erstens, gehorsam gegenüber Konrad von Marburg, mit der Bedingung, dass dadurch die Rechte des Landgrafen nicht eingeschränkt werden und unbedingten, durch nichts mehr eingeschränkten Gehorsam sollte sie ihren Mann überleben. Zweitens, immerwährende Keuschheit, wenn Ludwig vor ihr sterben sollte. Konrad von Marburg übt sein Amt an Elisabeth streng aus. Neben dem Keuschheits- und Gehorsamsgelübde fordert er zum Beispiel von ihr, dass sie nur solche Nahrungsgüter verwendet, über deren Herkunft sie ein gutes Gewissen habe. Elisabeth hält sich so konsequent an diese Forderung, dass sie fast alles zurückweist, was nicht von den rechtmäßigen Gütern ihres Gemahls kommt. Lassen Sie uns hören, was Bhagavan Sri Satyasai Baba im Buch Sommersegen Band 7 über die Reinheit von Nahrung sagt.
Schlechte oder unrechtmäßig erworbene Nahrung stürzen den Menschen auf unterschiedliche Weise in Unwissenheit und verhindern, dass sich in ihm reine Gedanken bilden können.
Und an anderer Stelle sagt er,
es ist extrem schwierig, wenn nicht gar unmöglich, diese Reinheit der Nahrung vor allem unter den heutigen Lebensbedingungen in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit zu gewährleisten. Zur Überwindung dieser Schwierigkeiten im Alltag raten uns die Schriften, unsere Nahrung vor dem Verzehr Gott darzubringen und sie als Gottes Geschenk an uns zu betrachten.
Doch die Güter geben oftmals nicht genügend Nahrung her. Und so geschieht es, dass sie und ihre Hofdamen häufig ihren Hunger nur notdürftig oder gar nicht stillen können. Inwieweit sich Konrad von Marburg tatsächlich vom Reinheitsgebot leiten ließ, ist nicht überliefert. In seiner Strenge schreckt er auch nicht zurück, Elisabeth körperlich zu züchtigen. Seine Strenge und Züchtigungen empfindet sie nicht als Demütigungen, sondern als ihren Weg zum Heil. Für Elisabeth gilt das Wort Franz von Assisis.
Unter allen Begnadigungen des Heiligen Geistes, die Christus seinen Knechten gewähren wird, ist das Vornehmste, sich selber zu besiegen und gern um Gottes Willen und Gott zuliebe Erbärmliches auszuhalten.
Jesus Christus ist in allem ihr Vorbild und sie ist bemüht, ihm nachzueifern. So soll sie gesagt haben, wurde doch auch er, Jesus Christus, verhöhnt und verspottet und mit der Dornenkrone gequält und erniedrigt. Durch die Einhaltung ihres geleisteten Gehorsamgelübdes erhofft Elisabeth, die Gnade Gottes zu erhalten. Bhagavan Sri Satyasai Baba sagt in seiner Ansprache am 1. Mai 1987,
Darum erklären auch die Upanishaden: Unsterblichkeit wird nur durch Entsagung und Opfer, nicht durch Reichtum, Nachkommenschaft oder religiöse Riten gewonnen.
Landgraf Ludwig von Thüringen hatte sich bereits 1224 zur Teilnahme am Kreuzzug, den Friedrich II. Plante, verpflichtet. Im Jahre 1227 löst er dieses Gelübde ein und nimmt am 5. Kreuzzug ins Heilige Land teil. All seine Regierungsgeschäfte überträgt er auf seinen Bruder Heinrich Raspe und er vertraut diesem seine Frau und beiden Kinder an. Elisabeth begleitet ihren Mann bis zur Grenze Thüringens, obwohl sie hochschwanger ist. Die Trennung fällt ihnen beiden sehr schwer. Es ist, als habe Elisabeth eine Vorahnung, dass sie ihren Gatten zum letzten Mal lebend sieht. Zurück auf der Wartburg legt sie ihre fürstlichen Kleider ab und trägt von nun an nur noch Witwenkleidung. Einige Monate nach der Geburt ihres dritten Kindes erhält sie die Nachricht vom Tod ihres geliebten Mannes. Ludwig starb an einer Seuche, die er sich kurz nachdem sich das Kreuzzugsheer in Italien eingeschifft hatte, auf dem Schiff geholt hatte. Nun beginnt die eigentliche Leidenszeit von Elisabeth. Denn sie hat nicht nur ihren Ehemann verloren, sondern auch ihren Beschützer. Endlich kommen ihre Widersacher, die Mächtigen des Hofes, zum Zuge. Im Einvernehmen mit ihrem Schwager Heinrich Raspe vertreiben sie Elisabeth von der Burg. Ja, man verweigert ihr sogar das ihr zustehende Witwengut und gewährt ihr lediglich, an der reich gedeckten landgräflichen Tafel weiterhin zu speisen. Doch aufgrund des Speisegebotes, das ihr Konrad von Marburg auferlegt hatte, ist ihr das nicht möglich. Sie sieht sich gezwungen, den Hof zu verlassen. Und so wird sie in tiefste Not und Armut getrieben. In einer eisig kalten Nacht verlässt sie, zusammen mit ihren Kindern und Freundinnen Isentrud und Guda, die Wartburg. Den Winter 1227-1228 verlebt sie mittellos und in entwürdigenden Umständen in Eisenach. Die wohlhabenden Bürger von Eisenach verschließen vor ihr die Türen und Fenster. Niemand wagt es, ihr Unterkunft zu gewähren. Ein Schankwirt erbarmt sich ihrer und gibt ihnen ein Lager in einem Stall. Von nun an muss sie um Nahrung für sich und die ihren betteln. Sie wird mit Hohn und Spott überschüttet, und selbst diejenigen, denen sie Gutes getan hat, wenden sich von ihr ab. Ein altes Weib, dem sie zuvor während einer Krankheit mit Almosen und Medizin geholfen hatte, stößt sie bei einer Begegnung in der Stadt in den Rinnstein des Weges, der voller Schlamm und Unrat ist. Doch Elisabeth erträgt diesen Hohn und die Erniedrigung geduldig, in Demut und mit Freuden. Denn ein Leben in absoluter Armut entspricht dem Ideal, dem sie sich verschrieben hatte. In seiner Neujahrsansprache von 1994 sagt Bhagavan:
In Zeiten der Verzweiflung solltet ihr euch daher in Nachsicht üben und bereit sein zu vergeben und zu vergessen. Diese Qualität der Vergebung, Kshama, ist die stärkste Kraft, die der Mensch in sich entwickeln kann. Vergebung ist Wahrheit, Satya. Vergebung ist Rechtschaffenheit, Dharma. Vergebung ist Gewaltlosigkeit, Ahimsa. Vergebung ist Opfer, Yajna. Vergebung ist Freude, Santosha. Vergebung ist Mitgefühl, Daya. Vergebung ist alles in der Welt.
Konrad von Marburg wendet sich bereits kurz nach Ludwigs Tod an Papst Gregor IX. Um dessen apostolischen Schutz für Elisabeth, was in der damaligen Zeit durchaus üblich war für Witwen und Waisen. Papst Gregor gewährt diesen Schutz und unterstellt Elisabeth der Vormundschaft von Konrad von Marburg. Elisabeths Wunsch ist es, ein Leben in völliger Armut zu leben, als Bettlerin von Haus zu Haus zu gehen, was Konrad von Marburg ihr untersagt. Stattdessen soll sie, wie es sich für ein religiöses Witwendasein gehört, in ein Kloster gehen oder das Leben als Klausnerin führen. Das lehnt Elisabeth jedoch ab. Zu Karfreitag 1228 legt Elisabeth in Anwesenheit von Konrad von Marburg und einiger Franziskaner in der Franziskanerkirche in Eisenach ein erneutes Gelübde ab, indem sie sich von ihrer Familie, ihren Kindern und all dem Glanz der Welt lossagt und erneut bedingungslosen Gehorsam verspricht. Als sie auch auf ihre materiellen Güter verzichten will, weiß Konrad von Marburg dies zu verhindern. Einige Zeit danach wird Elisabeth auf Betreiben der Familie mütterlicherseits gegen ihren Willen zu ihrem Onkel, dem Bischof von Bamberg, gebracht. Dieser versucht, sie zu einer erneuten Heirat zu überreden, mit keinem geringeren als dem Kaiser Friedrich II. Aber Elisabeth wehrt sich entschieden dagegen, denn für sie ist ihr Keuschheitsgelübde absolut bindend. Kurze Zeit darauf verlässt sie Bamberg und kehrt nach Thüringen zurück, um der Beisetzung ihres Gemahls im Kloster Reinhardsbrunn beizuwohnen. Die Bemühungen von Konrad von Marburg, Elisabeths Witwengüter zurückzuerlangen, zeitigen schließlich Erfolg. Sie erhält zwar nicht die Güter zurück, dafür aber eine Entschädigungssumme von 2000 Silbermark, eine damals enorm hohe Summe. Des Weiteren erhält sie Liegenschaften in und um Marburg und ihren persönlichen Schmuck, Kleider und sonstigen Besitz zurück. Sie siedelt um nach Marburg und bezieht ein altes, halb verfallenes Bauernhaus. Im Sommer desselben Jahres beginnt sie, im Einvernehmen mit Konrad von Marburg, mit dem Bau eines Spitals außerhalb der Stadtmauern von Marburg. Sie weiht es dem kurz zuvor heilig gesprochenen Franz von Assisi. Elisabeth selbst dient dort als einfache Spitalschwester den Ärmsten der Armen. Sie verrichtet die niedrigsten Dienste und pflegt und heilt die Kranken. So verwirklicht sie die Ideale, denen sie sich verschrieben hat. Ein Leben in Armut und Demut. Wie es im Matthäusevangelium, Kapitel 25, Vers 40 geschrieben steht.
Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
Sie verteilt auch, wie in den Jahren zuvor, ihren Besitz an die Armen ihres Landes. Konrad von Marburg jedoch bemüht sich, diese Großzügigkeit einzuschränken, um den Erhalt des Spitals nicht zu gefährden. Doch mit geringem Erfolg. Konrad von Marburg ist Elisabeth gegenüber äußerst streng und hart. Er zwingt sie, sich von ihren Kindern zu trennen und nimmt ihr auch ihre Vertrauten Guda und Isentrud. Er straft sie mehrfach durch Züchtigung hart, um ihren Willen zu brechen. Nach der Überlieferung reagierte Elisabeth auf die Bestrafungen mit den häufig zitierten Worten: Es steht uns wohl an, dass wir dergleichen gern aushalten, weil wir wie das Schilfrohr im Fluss sind. Steigt der Fluss an, dann wird das Rohr gebeugt und zusammengedrückt, und das überflutende Wasser durchdringt es, ohne es zu verletzen. Wenn dann die Überschwemmung nachlässt, richtet sich das Rohr wieder auf und wächst mit voller Kraft, heiter und vergnügt. So ziemt es uns auch immer, dass wir gebeugt und gedemütigt werden und nachher wieder heiter und vergnügt dastehen.
Während all dieser Zeit hält sie in tiefem Glauben und Vertrauen fest an ihrem geliebten Herrn. Die überlieferten Quellen berichten, dass sie eines Tages in der Fastenzeit, als sie sich in tiefstem Gebet befand, plötzlich das Bewusstsein verliert. Ihre Freundin Isentrud ist bei ihr und bittet sie inständig um eine Erklärung. Elisabeth sagt:
Ich sah den Himmel offen und ihn, meinen lieben Herrn Jesus Christus, wie er sich mir zuneigte und Trost spendete in den verschiedenen Ängsten und Betrübnissen, die mich bedrückten. Und solange ich ihn sah, war ich froh und lachte. Und wenn er sein Antlitz abwandte, als ob er weggehen wollte, weinte ich. Dann erbarmte er sich meiner, blickte mich überaus milde an und sprach: Wenn du bei mir sein willst, will ich bei dir sein.
Diese Visionen erfährt sie immer wieder und sie trösten sie. Wir schreiben das Jahr 1231. Elisabeths Leben neigt sich dem Ende zu. Die extreme Askese und Aufopferung für die Armen und Kranken haben ihren Körper enorm geschwächt. Sie erkrankt Anfang November. In der Nacht vom 16. auf den 17. November legt sie vor Konrad von Marburg ihre letzte Beichte ab und empfängt danach die Sterbesakramente. Sie beauftragt ihn, ihr verbliebenes Vermögen an die Armen und Bedürftigen zu verteilen. Dann schließt sie die Augen für immer. Elisabeth starb am 17. November 1231 im Alter von 24 Jahren. Am 19. November wird sie in der Kapelle des von ihr gegründeten Franziskanerhospitals beigesetzt. Es wird berichtet, dass bereits am Tage nach der Beisetzung das erste Wunder an ihrem Grabe geschah. Ein Zisterziensermönch wird an ihrem Grab von einer Geisteskrankheit geheilt, die er mehr als 40 Jahre gehabt hat. Und immer mehr Heilungen an ihrem Grab sollen sich in der Folgezeit ereignet haben. Konrad von Marburg leitet das Verfahren für eine Heiligsprechung Elisabeths ein, das sich einige Jahre hinzieht. Dann im Jahre 1235, 4 Jahre nach ihrem Heimgang, erfolgt die Heiligsprechung durch Papst Gregor IX. Und gleichzeitig auch die Grundsteinlegung für die Elisabethkirche in Marburg. Berichte ihrer Vertrauten beschreiben Elisabeth von Thüringen als eine selbstlose, hingebungsvolle, von innerer Heiterkeit und tiefer Nächstenliebe erfüllte Mutter der Kranken und Armen. Zeitgenossen heben neben Elisabeths Hinwendung zu den Niedrigsten und Schwächsten der mittelalterlichen Gesellschaft auch immer ihre Selbstverleugnung sowie ihren Gehorsam, ihre Geduld und Leidensbereitschaft gegenüber Konrad von Marburg hervor. Mit seiner Härte gegenüber Elisabeth trug er erheblich zu ihren Verdiensten und ihrer Heiligsprechung bei. Wir wollen diesen Bericht mit den Worten von Bhagavan Sri Satyasai Baba aus dem Buch Der königliche Weg schließen.
Dienen ist das innerste Wesen der Gottesliebe, ist der Atem des Gläubigen, seine wahre Natur. Der Drang zum Dienen entspringt der eigenen Erfahrung des Gläubigen, einer Erfahrung, die ihn überzeugt hat, dass alle Wesen Gottes Kinder sind und dass der Körper eines jeden ein Tempel Gottes ist, in dem er sich manifestiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten einen Bericht über die heilige Elisabeth von Thüringen. Das Team von Radio Sai Global Harmonie Deutschland verabschiedet sich für heute. Wir danken den Sprecherinnen Christel Oertlin und Dagmar Oelkers sowie dem Sprecher Malte Friedrich und allen, die mitgeholfen haben, diese Sendung zu gestalten. Produktion und Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram.